Es sind einige Fragen eingegangen, die ich versuchen will zu beantworten. Hier hat jemand gleich drei Fragen gehabt. Wenn wir Gott sagen, wen sollten wir damit meinen? Ich glaube an den dreieinigen Gott. Aber bei mir ist es meistens so, wenn ich Gott sage, meine ich den Gott Vater. Und dann führt die Person das noch etwas aus. Nun, es ist wohl nicht so wichtig, dass wir in unserem Bewusstsein groß unterscheiden. Die Heilige Schrift geht sehr schnell von einer Person zur anderen über bei der Dreieinigkeit. Und das dürfen wohl auch wir. Normalerweise beten wir zu Gott, dem Vater. Wir werden auch angewiesen, in der Heiligen Schrift zu Jesus, dem Sohn, zu beten. Und den dürfen wir auch direkt ansprechen. Wenn wir Herr sagen in unserem Gebet, dann kann das entweder Gott der Vater oder Gott der Sohn sein. Zum Heiligen Geist wird nicht eigentlich gebetet in der Heiligen Schrift. Und auch das ist uns ein Vorbild. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, um uns zum Gebet zu führen. Und es dürfte also eine Angelegenheit sein, die uns zu nahe kommt, dass der Geist in uns ist, dass wir dann ihn persönlich ansprechen wollten. Wenn das im Gebet in Verbindung mit der Dreieinigkeit geschieht, dann ist das mehr objektiv und wir denken an die Dreieinigen. Das geschieht auch in Liedern. Aber Vorbild haben wir in der Heiligen Schrift die Anbetung des Vaters und des Sohnes. Und da brauchen wir nicht lange zu unterscheiden, wer jetzt gemeint ist. Es gibt nur einen Gott und das ist der, zu dem wir beten. Die zweite Frage. In 1. Mose steht geschrieben, dass Gott uns nach seinem Bilde machte. Was ist unter seinem Bild zu verstehen? Heißt das auch, dass der Mensch einen freien Willen hat, wie Gott? Nun, um das Letzte zuerst zu nehmen, dieser Ausdruck freier Wille ist ein merkwürdiger, der in der Geschichte der Gemeinde Jesu schon für viel Unfrieden gesorgt hat. Es ist besser, wenn wir uns nach Möglichkeit an die Formulierung in der Heiligen Schrift halten. Es gibt gewisse Ausdrücke, die sich ergeben haben aus dem sorgfältigen Studium des Wortes Gottes, wie Dreieinigkeit oder Mission und so weiter. Aber dieser Begriff freier Wille ist etwas missverständlich. Auch der gebundene Wille, Entscheidungsfreiheit bzw. Verantwortung für Entscheidung, die haben wir schon. Aber ich will jetzt auf den ersten Teil der Frage ein wenig eingehen. Wenn wir sagen, wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden, dann ist das ein geistliches Bild oder ein geistiges. Im Deutschen hat man da zwei Wörter, in der Schrift unterscheidet man das nicht so. Auf jeden Fall ist Gott Geist. Und wenn wir in seinem Bilde geschaffen worden sind, dann ist unser Geist, der eigentliche Mensch, der Inwendige, der in einer irdenen Hülle wohnt, ein Bild von Gott, als ein Bild von Gott gestaltet. Heute ist dieses Bildnis allgemeinen Menschen verstümmelt durch die Sünde, im Gotteskind wiederhergestellt. in Embryo, das heißt im Kern, im Keim. Und wenn wir jetzt in der Heiligung leben und wachsen in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi, dann wird dieses Bildnis Gottes in uns vervollständigt. Worin bestand es? Im Neuen Testament haben wir einige Züge genannt, im Epheserbrief und im Kolosserbrief, Epheser 4 und Kolosser Kapitel 3, haben wir einige Züge: Heiligkeit, Gerechtigkeit, Kenntnis oder Erkenntnis. Es gibt noch andere Züge. Wir haben Selbstbewusstsein, wie Gott Selbstbewusstsein hat. Erkenntnis schließt das Gewissen ein, das ein Mitwissen ist. Das griechische Wort für Gewissen heißt, genau übersetzt, Mitwissen, also eine Kenntnis, die uns mitgegeben wurde in der Geburt. Wir wissen also um Gutes und Böses. Wir haben auch ein Empfinden, wie Gott es hat. An diesen Stellen mag man sagen, wir sind auch den Tieren ähnlich. Die haben ja auch Kenntnis, die haben auch einen Willen, die haben auch ein Empfinden. Aber selbst die Wissenschaft, die sich mit der Zoologie befasst, weiß, dass der Abstand zwischen Tier und Mensch ungeheuer groß ist. Das ist deshalb, weil der Mensch an diesen Stellen im Bilde Gottes geschaffen ist. Die Tiere haben ein wenig von dem, Gott hat auch sie geschaffen. Sie haben ein wenig Kenntnis, Orientierungsmöglichkeit. Sie empfinden bis zu einem gewissen Grad. Aber das ist so minimal im Vergleich mit dem Menschen, dass er wirklich als Bild Gottes zu betrachten ist. Und an dieser Stelle ist auch der Wille zu nennen, also die Möglichkeit zu entscheiden. Hier unterscheidet sich der Mensch sehr stark vom Tier, das einen Willen eingebaut hat, eine Richtung eingebaut hat und sehr stark automatisch handelt. Der Mensch muss zuerst überlegen, im Allgemeinen, bevor er handeln kann. Und zwischen Überlegung und Handeln ist diese Entscheidungsmöglichkeit. Ich möchte das lieber so sagen, als von einem freien Willen sprechen. Wir sind also hier von Gott aufgerufen zu handeln, so wie er handelt. Es kommt noch hinzu, dass wir ursprünglich im Bilde Gottes geschaffen wurden, der Heiligkeit nach. Wir waren vollkommen in Adam und Eva, sündlos. An dieser Stelle ist die Verstümmelung vielleicht am stärksten zu vermerken. Aber in Jesus Christus werden wir geheiligt, gereinigt und dürfen in diesem Zuge Fortschritte verzeichnen. Ein weiterer Zug der Ebenbildlichkeit ist die Möglichkeit zu kommunizieren. Diese Möglichkeit hat das Tier in minimalem Maße, aber der Mensch im Zeichen seiner Gottesebenbildlichkeit in sehr hohem Maße, sodass Gott ihn ansprechen kann und er kann Gott ansprechen. Und so gibt es eine Gemeinschaft, zu der, sagt Paulus, wenn er an die Korinther schreibt im ersten Brief, wir seien gerufen in die Gemeinschaft seines Sohnes. Die dritte Frage: In der Bibel kommt das Wort keusch oder Keuschheit vor. Zum Beispiel eine Frau soll keusch angezogen sein, ein Mann natürlich auch. Was ist keusch? So wie das hier beschrieben wird, scheint mir, haben wir zwei biblische Wörter, die zusammengezogen werden in diesen einen Begriff, Keuschheit. Wir haben einen Ausdruck, ich denke, Petrus gebraucht ihn auch, Paulus gebraucht ihn. Das ist ein Ausdruck, der von Zucht spricht, von gedanklicher Disziplin, nüchtern. Wir sollen zuchtvoll sein, zuerst im Denken und darauf im Handeln. Und auch die Frauen sollen sich, 1. Timotheus 3, sich entsprechend, ich denke, dort könnte dieser Ausdruck vorkommen, auf jeden Fall in Titus, sollen sich entsprechend verhalten. Die Männer auch, dieser Ausdruck wird überhaupt gern gebraucht in jeder Beziehung, wenn von dem praktischen Christentum die Rede ist. Dann gibt es ein anderes Wort, wo Luther Keusch oder Keuschheit übersetzt. Das ist die letzte Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter, und dann Keuschheit. Da steht im Grundtext Selbstbeherrschung. Das wäre dann der andere Ausdruck. Das ist also, was gemeint ist, wenn wir im Deutschen von Keusch sprechen. Wir sollen in Denken und Handeln Disziplin, das heißt Zucht, offenbaren nach den Vorstellungen Gottes, die es gilt zu entdecken im Worte Gottes, und entsprechend uns zu beherrschen. Gott erwartet von uns, dass wir Herr über uns selbst sind, im Zeichen unserer Zugehörigkeit zu Gott. Eine weitere Frage: Welche Rolle hat das Gesetz in der heutigen Gnadenzeit? Dazu zwei Schriftstellen aus Galater 3 ab Vers 21. Galater 3 ab Vers 21 bis Vers 24. Ist das Gesetz also gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das die Kraft besäßen hätte, Leben zu verleihen, und das war ja das Ziel Gottes, wir waren Sterbende und er wollte, dass wir leben, dass wir lebten, aber das Gesetz kann dieses Leben nicht schenken. Wäre es wirklich so, dass die Gerechtigkeit aus dem Gesetz käme? Aber das ist nun nicht so. Jedoch schloss die Schrift alles unter die Sünde zusammen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus gegeben würde, den Glaubenden. Die Verheißung des Lebens, die Gott verheißen hatte, diese wird geschenkt, wenn wir Gott vertrauen, seine Verheißung in Anspruch nehmen. Nicht durch Gehorsam, nicht durch Leistung, nicht durch dadurch, dass wir etwas täten, sondern einfach durch das Vertrauen auf seine Verheißung. Aber bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz in Verwahrung gehalten, zusammen eingeschlossen auf den Glauben, der enthüllt oder offenbart werden sollte. Somit ist das Gesetz unser Beaufsichtiger geworden, auf Christus, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz hatte im Alten Testament die Rolle oder die Aufgabe, Menschen in Gefangenschaft zu nehmen, gefangen zu nehmen, sie einzuschließen, damit sie nicht weglaufen konnten. Überall war der Zaun: Tu nicht dies, nicht da hinaus, bleib hier. Und so wollte das Gesetz nicht den Menschen stationär halten, sondern eine Seite war offen, und das war die Zukunft. Dort war die Verheißung, die Prophetie, die Weissagung im Alten Testament. Und dieses Gesetz hatte die Aufgabe, den Israeliten und wer immer noch es ernst nehmen wollte, hin zum kommenden Erlöser zu treiben. Diese Rolle hat das Gesetz immer noch. Und dazu lesen wir aus dem 1. Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Aber wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist. Wenn einer es gebraucht, merken wir die Gegenwartsform, immer noch, wie es dem Gesetz entspricht. Was entspricht dem Gesetz? Das Ziel. Auch Römer Kapitel 10. Das Gesetz zielt auf Christus, der es erfüllt. Und wenn wir durch das Gesetz, durch das Gebot, das uns die Sünde offenbart, zum Erlöser, zu dem hintreibt, wo wir Vergebung bekommen können, dann hat es seine Aufgabe erfüllt. Und so ist es wichtig in der Evangelisation, das Gesetz dem Menschen vorzuhalten, damit er erkennt, wie er vor Gott steht und die Sehnsucht wach wird nach Vergebung, schuldfrei zu werden. Und wenn dann Jesus hochgehalten wird, dann weiß er, wohin es gehen soll. Und so darf das Gesetz ihn zu Jesus treiben. Aber wir lesen weiter. Wie es dem Gesetz entspricht, dieses wissend, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht eingeführt ist. Natürlich nicht. Er ist schon da, wo das Gesetz hintreiben will. Deshalb erübrigt sich das Gesetz. Er ist schon gerecht in Christus, der das Gesetz erfüllt. Für Gesetzlose aber und Ungebändigte, Ehrfurchtslose und Sünder, Unheilige und Verkehrte und solche, denen nichts heilig ist und so weiter. Wenn ein Christ anfängt, gesetzlos zu leben, die Freiheit in Christus missbraucht als Gelegenheit zum Sündigen, denn die Maßstäbe Gottes haben sie nicht geändert. Sie bleiben dieselbe von Anfang an bis heute. In dem Sinne bleibt das Gesetz stehen. Wir sind nicht unter dem Gesetz, aber da ist es als Spiegel der Gerechtigkeit Gottes, als Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir nicht gezogen werden und in der Gegenwart Jesu bleiben aus Liebe und wir driften weg, dann kann das Gesetz wieder unter Umständen eingesetzt werden, um uns zu zeigen, wo wir sind, weil wir uns ja ähnlich wie Unbekehrte verhalten. Und Unbekehrte brauchen das Gesetz, weil sie Sünder sind. Und wir sündigen. Ein Christ, der in Sünde lebt, der braucht den Spiegel des Gebotes Gottes. Schau, an der Stelle hast du gefehlt. Das soll ihn dann wieder zurück zu Jesus bringen, wo Vergebung ist, Rechtfertigung, wo er wieder versöhnt wird, nicht neu Christ wird, aber wieder in Gemeinschaft mit dem Herrn kommt. Und dann darf er als jemand, der gerechtfertigt ist, Schritt halten mit dem Herrn Jesus. So hat das Gesetz heute noch seine pädagogische Rolle. Was ist Sünde? Das heißt Lästerung gegen den Geist, die besondere Sünde also, und zwar heute. Um dieses zu beantworten, lese ich am liebsten aus dem Büchlein, das Sie auch auf dem Büchertisch finden können, das ich seinerseits verfasst habe, zu diesem Thema. Was ist es um die Lästerung des Heiligen Geistes? Einige meinen, die Sünde selbst hätten die Pharisäer noch nicht begangen. Es würde ihnen nur gesagt, sie sollten sie nicht begehen. Nach Markus 3, den Versen 22 bis 30, einen Text, den wir jetzt nicht lesen werden, aber den wir nennen dürfen, scheinen sie diese Sünde aber doch getan zu haben. Es geht hier um eine Sünde, die nicht mehr vergeben werden kann. Das ist natürlich eine sehr berühmte Formulierung geworden. Sie kommt aber nur in Verbindung mit dem Messias, Jesus Christus, vor. Weder vor noch nach Jesu irdischer Wirksamkeit findet sie Täter. Die Situation ist ja auch eine einmalige. Ein Mensch, Jesus von Nazareth, vollbringt außergewöhnliche Taten und erhebt den Anspruch, Sohn und Messias Gottes zu sein. Aber er ist nicht allein. Der Geist Gottes ist mit ihm. Und Jesus erklärt, durch den Geist Gottes treibe ich Dämonen aus. Es geht darum, dass der Messias, das heißt Jesus, herausgestellt werden sollte als Sohn Gottes und als Messias. Gott hatte Interesse daran, dass man Jesus als den Christus, den Erlöser, anerkenne. Und der Heilige Geist hat zusammen mit Jesus davon Zeugnis abgelegt, und zwar auch in seinen Taten. Das kam dadurch zum Ausdruck, dass Dämonen unter anderem ausgetrieben wurden. Etwas, das nur Gott tun konnte. Die Schriftgelehrten und Pharisäer nehmen dieses Zeugnis aber nicht an. Dass Dämonen vertrieben wurden, war den Zeitgenossen Jesu klar. Und dass ein Geist ihm dazu verhelfe, gestand man ebenfalls. Nur meinten einige, sei dieser Geist der Fürst der bösen Geister, welche Behauptung Jesus als unmöglich aufzeigt. Mit einer solchen Behauptung aber, fährt der Herr fort, hat es eine unheimliche Bewandtnis. Wer so etwas behauptet, der hat sich auf ein Gebiet begeben, das furchtbar gefährlich ist. Hätte Jesus nur im eigenen Namen gesprochen, hätte ihnen das vergeben werden können, sagt er. Man hätte Verständnis dafür haben können. Es war klar, Jesus sah wie ein Mensch aus. Man hätte ihn verwechseln können mit einem anderen. Wenn er nun durch das Land geht und sagt, ich bin der Messias, und man glaubt das nicht, dann kann man das noch verstehen. Wer jedoch das Bemühen Gottes selbst durch seinen Geist, diesen Nazarener als seinen Gesandten und Gesalbten herauszustellen, wer das lästert, der hat keine Hoffnung auf Vergebung. Ja, wie sollte er auch? Es gibt keine Möglichkeit, wer immer zu dieser Zeit er auch sei. Eine solche Situation hat es in der Weltgeschichte nur einmal gegeben. Es gab nur einmal einen Messias, der in Menschengestalt vor Menschen lebte, also zu verwechseln war und wo der Heilige Geist dann ihn aber auf übernatürliche Weise herausstellt als Gottes bestimmten Erlöser. Und daher sollte man sich heute nicht plagen lassen und meinen, man hätte sich ebenso wie jene zu Jesu Zeit am Geist Gottes hoffnungslos versündigt. Schlimm genug ist es jedoch auf jeden Fall zu jeder Zeit, die Rettung anbietende Hand Gottes auszuschlagen. Darüber kann man aber die Haltung noch ändern. Man kann sich rufen und volle Vergebung schenken lassen. Obwohl diese Sünde in dieser Formulierung nur beim Messias vorkommt, scheint jedoch Ähnliches im Leben von Menschen sonst wo vorzukommen. Zum Beispiel im Leben von Pharao und so weiter. Es scheint aber nicht angebracht zu sein, heute von einer Sünde zu sprechen, die nicht vergeben werden kann. Das tut die Schrift nicht in dieser Form. Die nächste Frage. Darf ein Bruder ohne Einsegnung das Abendmahl austeilen? Muss ein Leitender der Gemeinde eingesegnet sein? Hierzu kurz einige Worte. Diese Frage oder Doppelfrage Zwei Fragen sind es. Haben weltweit für Meinungsverschiedenheit gesorgt. Erstens möchte ich sagen, will die Schrift genau gelesen werden? Wer immer sich mit diesem Thema befasst, sollte das tun. Zweitens, jeder Begriff in diesen Fragen sollte verstanden sein. Das heißt, bevor man zu schnell eine Antwort gibt, sollte man wissen, was ist Einsegnung? Was ist es um das Abendmahl? Was ist ein Leitender der Gemeinde? Kennt die Schrift diesen Ausdruck oder diese Ausdrücke? Also, man sollte sich Gedanken machen von der Schrift her, was diese Begriffe bedeuten. Zum Dritten, es würde zu weit gehen, auf alles hier einzugehen. Deshalb will ich die Frage nicht ausführlich beantworten. Ich müsste eigentlich einige Tage dazu verwenden. Viertens, es wird gerade zu dieser Zeit eine Reihe vorbereitet über die Gemeinde. Wer sich weiter dafür interessiert, kann dann beim Friedensboten diese Reihe bestellen. Das erste Manuskript, das in nächster Zeit zum Verleger gehen soll, heißt vom Wesen oder behandelt vom Wesen der Gemeinde selbst. Darauf soll ein Buch folgen über Verantwortung und Wegbestimmung in der Gemeinde und über andere Themen, die die Gemeinde betreffen. Also es tut mir leid, aber irgendwo muss man auch Zeitgrenzen ziehen. Eine weitere Frage. Nach Epheser 4, Vers 8 hat der Herr den Menschen Gaben gegeben. Zu 1. Korinther 12, Vers, in 1. Korinther 12, Vers 31 ruft der Apostel die Christen auf, nach größeren Gaben zu streben und will ihnen einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Nun, ob 1. Korinther 12, Vers 31 in der Befehlsform steht, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es schon so, aber die Möglichkeit besteht auch sprachlich vom Grundtext her, dass er einfach eine Aussage macht. Bei euch ist das so, ihr interessiert euch für bessere oder schönere oder größere Gaben. Aber ich zeige euch einen besseren Weg. Das wäre eine Möglichkeit. Aber die meisten Ausleger tendieren doch dazu, anzunehmen, dass Paulus hier einen Befehl gegeben hat. Und ich würde mich auch diesen anschließen. Das heißt, Paulus würde dann schon aufrufen, nach einer besonderen Art von Gaben auszustrecken. Jedoch die Übersetzung größere Gabe scheint mir fehl am Platz zu sein. Im Grundtext handelt es sich wohl eher um bessere Gaben, die besseren Gaben, die natürlich Paulus auch in Kapitel 14 klar macht. Das sind die Gaben, die der Heilige Geist gibt oder Jesus oder Gott der Vater, alle drei sind daran beteiligt. Deshalb sind sie nicht nur Geistesgaben. Das sind Gaben, durch welche die Gemeinde mehr erbaut wird als durch einige andere Gaben. Das heißt, die Gemeinde soll Ausschau halten nach dem, das am meisten erbaut, solche Gaben. Aber Paulus gibt zu, dass Gnadengaben, das ist das Thema, nur ein Teil besprechen, was den Dienst des Herrn betrifft. Es gibt noch andere Wege oder andere Aspekte, die zum Dienst gehören. Und wichtiger als Gnadengaben ist das Thema Liebe, das er nun einschiebt. Und der vortrefflichere Weg wird dort beschrieben. Das heißt, Kapitel 13 folgt auf diesen letzten Vers in 1. Korinther 12, den er eben zitiert hat. Er sucht oder trachtet nach den besseren Gaben. Worauf deutet der Apostel hin? Lassen die Gaben sich erweitern? Gibt es noch größere Gaben und welche ist der bessere Weg? Nein, diese Frage meint noch etwas, ja, mich dünkt, Außerschriftliches eigentlich hinauszuzielen. Es gibt nichts mehr, als was die Schrift sagt. Und die Schrift macht es deutlich in Kapitel 14, dass es um Erbauung in der Gemeinde geht. Und Kapitel 13 dürfte der vortrefflichere Weg sein. 1. Korinther 15, Vers 29, was bedeutet das Taufen über den Toten? Eine Frage, die hunderte von Antworten bekommen hat. Welche wollen Sie heute Abend oder wie viele? Ich habe auch darüber gearbeitet. Mir scheint ganz einfach, ich habe eigentlich schon eine Antwort abgeschickt an Thomas Jettel, der unser Blatt unterwegs notiert herausgibt. Übrigens, wenn jemand sich dafür interessiert, kann er am Büchertisch seine Anschrift hinterlassen, deutlich natürlich, sodass wir es ausmachen können. Wenn Sie es auf Papier haben wollen, dann schreiben Sie Ihre Postanschrift, Ihre Papierpostanschrift. Wenn Sie es digitalisiert haben wollen, das heißt elektronisch, dann geben Sie Ihre E-Postanschrift an und dann können wir es Ihnen zukommen lassen. Das Einfache ist natürlich elektronisch. Eine weitere Frage, die letzte, Offenbarung, Kapitel 2. Eigentlich kommt der Ausdruck in Kapitel 1, Vers 20 vor und mehrere Male, vielleicht etwa 7 Mal in den Kapiteln 2 und 3. Der Begriff dem Engel der Gemeinde, kann es der älteste Einzahl der Ortsgemeinde gemeint sein? Hierzu 4 Gedanken. Erstens, das Neue Testament wurde in Griechisch verfasst. Jeder Schreiber von Matthäus bis Johannes hat Griechisch geschrieben. Und im Griechischen gibt es nicht ein spezielles Wort für Engel. Die Griechen hatten nicht ein solches Wort, so viel ich weiß. Auf jeden Fall in der Bibel wird dafür ein anderes Wort verwendet. Und das ist das Wort für Bote, ein gewöhnlicher Bote. Wenn jetzt Engel gemeint sein sollen, dann wird auch nur dieses Wort gebraucht. Und wir müssen vom Zusammenhang her herausbekommen, sind das nun himmlische Boten oder sind das menschliche oder eventuell andere Boten, die gemeint sind. Denn es gibt zu viele Verse, wo auch Nicht-Engel gemeint sind, mit demselben Wort, Angelos. Es ist einfach das Wort für Bote, jemand, der geschickt wird mit einer Botschaft. Das heißt also, sprachlich, sich festzulegen auf nur eine Form von Übersetzung, diese zu wählen, und zwar eine Sonderübersetzung, das wäre etwas willkürlich, stark willkürlich. Es nimmt mich etwas Wunder, dass zu viele Übersetzungen hier einfach schnell Engel schreiben. Wie kommen Sie dazu? Das Wort bedeutet nicht Engel. Das Wort bedeutet Bote. Aber es wird für Engel gebraucht, das heißt für himmlische Boten. Aber ob sie das sind, das muss der Zusammenhang feststellen. Und diesen Zusammenhang haben wir in diesem Kapitel nicht. Zweitens. Ja, das habe ich schon erwähnt. Also drittens, Jesus diktiert dem Johannes Briefe. 7 Briefe diktiert er ihnen. Und diese Briefe soll Johannes verschicken. Die sind geschrieben auf greifbares Material, Papiere oder Pergament vielleicht. Und diese materiellen Briefe aus Stoff gemacht, diese gehen an irdische Personen. Engel im Himmel bekommen keine Papierpost. Post bekommen Menschen. Von daher gesehen müssen wir zunächst einmal mit einem Menschen rechnen, wenn in Kapitel 2 und 3, auch in Kapitel 1, von einem Angelos oder von Angeloi die Rede ist. Und jetzt zur eigentlichen Frage. Wäre das der Älteste in der Einzahl? Das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, vielleicht zum Teil, ob es nur einen Leitenden hatte. In der Schrift haben wir die Möglichkeit, dass eine Gemeinde nur einen Leiter hatte, zum Beispiel in 1. Timotheus 3, wo Paulus die Dienste bespricht, die Voraussetzungen, spricht er auffallenderweise bei den Diakonen in der Mehrzahl, beim Leitenden oder beim Ältesten nur in der Einzahl. Mit anderen Worten, es bestünde schon die Möglichkeit, dass nur einer in der Leitung wäre. Wenn man eine kleine Gemeinde hat, wozu soll es auch 2 oder 3 geben? Einer genügt. Andererseits, wenn der Heilige Geist, und er ist es ja, der hier bestimmt, wenn der Heilige Geist mit Gnadengaben und durch die Heiligung, Charakterbildung, das sind die 2 großen Voraussetzungen, jemanden zum Ältesten bestimmt hatte, und die Gemeinde anerkennt das, sie erkennt das und anerkennt das, dann natürlich darf es mehr als einen Ältesten geben. In der Schrift kennt man Gemeinden mit mehreren Ältesten. Die waren wahrscheinlich dann etwas größer. Hier in der Offenbarung ist nur von einem die Rede, aber es wird nicht gesagt, dass es der Älteste sei. Wir wissen es also nicht genau. Wenn diese Gemeinden oder eine oder mehrere Gemeinden von diesen 7, die dort angesprochen sind, wenn sie mehr als einen Ältesten hatten, in dem Fall, denke ich, müsste es sich um den Leitenden oder um den Ältesten handeln, der die Post bekam, der also für die Gemeinde ein gewisser Bote war in dieser Hinsicht, die Verantwortung hatte. Es gibt auch die Sitte in der Heiligen Schrift, wenn es mehrere Ältesten hat in einer Gemeinde, dann kann einer gleichsam den Vorsitz haben unter diesen. Und vielleicht ist dieser gemeint. Das müssen wir also dahingestellt sein lassen. So viel dazu. Und das hat etwas länger gedauert. Ich denke, jetzt könnten wir ein Lied zwischendurch singen, damit wir uns etwas erholen. Es war doch etwas stressvoll, denke ich, mitzudenken. Und wenn der Chor ein Lied für uns hat oder die Gemeinde ein Lied singen will, das überlasse ich den Verantwortlichen. Und dann können wir gleich zum Text übergehen. Zu Anfang möchte ich gerne einen Text lesen aus Markus Kapitel 12 als eine Einleitung zu unserem Text in 2. Korinther 4. Markus 12, die Verse 38 bis 44. Und er sagte in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Kleidern einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen und in den Versammlungen und bei den Mahlzeiten obenan sitzen wollen. Die der Witwen Häuser fressen. Diesen Ausdruck sollten wir jetzt nicht vergessen. Die der Witwen Häuser fressen und zum Schein lange beten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und schaute zu, wie das Volk Geld in den Gotteskasten legte. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich. Und er sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Aber diese hat von ihrer Armut alles, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt eingelegt. Kann man sich das vorstellen? Warum? Normalerweise wird dieser Text angeführt als ein Beispiel für Freigebigkeit. Dr. Abraham Unruh, mein Lehrer, konnte sich nicht damit abfinden. Er meinte, das sei der Druck der Forderung der jüdischen Gelehrten, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber sie war bereit, das muss man schon sagen, sie war bereit, diesem Gebot, diesem Druck nachzugeben. Offenbar hat sie das auch im Vertrauen auf Gott getan. Aber was mir auffiel bei diesem Text, war dieses: Jesus beobachtet das. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Jesus Gott ist, Gott der Herr. Und jetzt sitzt Gott der Herr neben diesem Kasten und er schaut und sieht, dass unter dem Druck der religiösen Leitung hier eine arme Witwe gezwungen ist, noch den Rest ihres Lebensunterhaltes reinzuwerfen. Wer ist Jesus? Jesus ist der barmherzige Gott, der gute Hirte, bei dem man nichts mangelt, bei dem man alles bekommt, was man braucht. Wenn Jesus das gesehen hat, dann wird er dafür gesorgt haben, dass diese Witwe nicht unterging. Er war das Auge Gottes, das wachte über das Los dieser einen Frau. Da denke ich auch an die Stelle in Matthäus Kapitel 5. Wenn jemand dir zwingt, etwas zu tun, abzugeben, widersetze dich nicht. Du kannst es dir leisten, unter Druck gesetzt zu werden. Gott ist immer noch da und er sorgt für uns. Was immer die Situation, Paulus sagt, wir können sterben, denn wir haben einen Gott, der Tote auferweckt. Und darüber befassten wir uns gestern Abend, nicht wahr? Das war unser Thema. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Gott weckt Tote auf. Und er wird uns auferwecken. Und er wird dafür sorgen, dass wir das brauchen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Manchmal weckt er uns aus dem Tode, bevor wir sterben. Kapitel 1, Verse 8 und 9. Der Tod war sicher, aber Paulus sagt, der Tote auferweckt, der hat uns bewahrt. Also ein ganz gewisser Toter wurde auferweckt vom Tode, bevor er starb. Es braucht dieselbe Kraft, vor oder nach dem Tode. Dieser Gott begleitet seine Zeugen. Den einen lässt er lange leben, den anderen ruft er früh zu sich. Das bestimmt er, wie lange er uns hier auf diesem Erdboden lässt. Aber solange wir hier sind, wollen wir ihm die Treue halten und auf ihn vertrauen und nicht mutlos werden. Das ist das Thema des ganzen Textes. Und wir bewegen uns jetzt dem Ende dieses Abschnittes zu, in Vers 16. Paulus spricht hier vom rechten Ausblick. Er schaut hier in die Zukunft. Und wenn er in die Zukunft schaut, sieht sie für ihn rosig aus. Wie trüb auch die Wolken dazwischen aussehen mögen, er sieht schon den Horizont leuchten. Er sagt, wir wissen um die Erneuerung des inneren Menschen. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, Vers 16, wird jedoch der innere Tag für Tag erneuert. Der Äußere nimmt ab. Das merken manche von uns. Übrigens ist das schon sehr früh im Leben so. Man spricht von aufbauenden Kräften und abbauenden Kräften im menschlichen Körper. Und sobald der Mensch auf die Welt kommt, ja, sobald wohl er gezeugt ist, wirken in ihm beide Kräfte, aufbauende und abbauende Kräfte. Und in der ersten Phase des Lebens, in unserer Kindheit, in unserer Jugend, überwiegen die aufbauenden Kräfte. Und dann sieht man schöner aus, dann hat man Energie, dann geht es vorwärts ins Leben hinein, so als ob das noch immer so bleiben würde. Aber dann kommt die Überraschung. Mit einmal oder mit der Zeit merkt man, abbauende Kräfte sind auch da. Und dann zeichnen sich Linien im Gesicht. Das erste graue Haar meldet sich. Und es geht über den Zenit hinweg. Den Zenit des Tages, das ist der Höhepunkt der Sonne am Mittag. Und es geht in den Nachmittag des Lebens hinein, gegen Abend. Und Paulus spricht von diesem Nachmittag, wenn der äußere Mensch abgebaut wird, dann ist das nicht der Fall, dass der innere mitgerissen werden muss. Wer sich vom Körper mitreißen lässt, ist körpergesonnen. Das heißt, sein Denken ist vom Körper her bestimmt. Es wird vom Körper her geprägt. Sein Wohlempfinden wird vom Körper her bestimmt. Wenn er Magenschmerzen hat oder einen Unfall gehabt hat, Kopfwehschmerzen, dann plagt er, dann jammert er. Das muss aber nicht sein. Wer aber so handelt, das heißt, dessen Seele oder dessen Geist bestimmt, das Verhalten seines Geistes wird bestimmt vom Körper, von Wohlbefinden oder Nichtwohlbefinden des Körpers, der ist körperausgerichtet. Die Bibel nennt das eine Gesinnung dem Körper nach. Eigentlich spricht sie da von Fleisch. Und wenn ihr wissen wollt, was fleischlich gesinnt heißt, gesinnt sein heißt, das ist es. Wenn die Suppe zu kalt ist und du murrst, dann sagst du, mir ist die Suppe wichtiger als die Liebe zum Koch. Das wird sehr praktisch. Wir offenbaren Tag für Tag, ob wir geistlich gesonnen sind oder Fleisch. Hier, Muskel, Knochen, Körper. Ob wir fleischlich gesonnen sind. Das offenbaren wir Tag aus, Tag ein. Wir sprechen darüber. Unser Verhalten ist entsprechend. Und Paulus sagt, wenn der äußere Mensch Zeichen des Abbaus zu vermerken lässt, dann muss der Innere nicht mitgerissen werden. Das ist geistliche Gesinnung. Der Innere kann aufgebaut werden. Ah, aufgebaut, was heißt das? Er kann erneuert werden. Was heißt erneuert? Irgendetwas ist schon abgebaut worden. Das heißt, Paulus gibt zu, die Möglichkeit ist da, dass der innere Mensch zum Teil mitgerissen wird. Er wird mit beschlagnahmt durch die Situation im Körper. Das ist unwillkürlich. Wir sind eine Einheit. Und unser Geist, unser Gemüt befindet sich in einem bestimmten Körper, der ein bestimmtes Maß an Gesundheit hat. Aber währenddessen, dass sich so verhält, dass der Geist in einem solchen Körper lebt, der im Abbau begriffen ist, darf dieser Geist, diese Person, dieser innere Mensch so konstant, so kontinuierlich, so konsequent, so fest auf seinen lebendigen Herrn ausgerichtet sein und in Gemeinschaft mit ihm bleiben, dass der Innere sofort wieder aufgebaut wird. Und er muss sich nicht in sündhafter Weise äußern. Er muss weder im Verhalten noch im Wort murren oder etwas sagen, das seinem Herrn Unehre bereiten würde. Wir können also trotz äußerer Verhältnisse, ob das unser Körper ist oder unsere weitere Umgebung, trotz dessen immer froh bzw. friedevoll im Herrn sein. Friede ist übrigens auch eine Form von Freude. Sie ist eine einfache Form oder eine nicht so emotionale, aber sie ist eine Form der Freude, der Zufriedenheit. Zufriedenheit. Manchmal ist das alles, das uns bleibt von der Freude. Aber diesen Frieden kann niemand uns nehmen. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus, bevor er ans Kreuz geht. Die Jünger sind traurig darüber, dass er sie verlässt. Aber was ist das schon im Vergleich zu der Traurigkeit, der er entgegengeht? Aber er ist der Tröster. Und diesen Gott haben wir heute innewohnend. Diesen Gott, der nie sündigte, lieber ans Kreuz ging, der Schande, Hebräer 12, nicht achtete, er verachtete sie und schaute zielbewusst auf die Freude, die auf ihn wartete, wann er mit dem Vater wieder vereint sein sollte. Diesen Gott haben wir innewohnend. Und wenn wir aus seinem Wort lesen, leben und aus seinem Geist, dann können wir auferbaut werden. Paulus sagt, das geschieht durch den Glauben, durch das Vertrauen. Der Glaube ist der Schlüssel zu einem Leben mit Gott. Durch ihn werden wir mit Gott versöhnt. Und der Glaube ist nach 1. Petrus 1, Vers 5 der Schlüssel zur Bewahrung. Durch das Vertrauen in Gott, in Jesus, werden wir bewahrt. Der Glaube ist also das tragende Element, die tragende Eigenschaft im Leben eines Christen. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Christenleben. Das Wesen eines wahren Christen, eines Gesunden, ist die Liebe. Gott ist die Liebe und seine Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und Kraft dessen dürfen wir hoffen und nicht den Mut verlieren. Nach Römer 5. Diese Hoffnung bespricht er nun in den Versen 16 und 17 weiter. Darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird jedoch der innere Tag für Tag erneuert, denn, jetzt kommt die Begründung, das schnell vorübergehende Leichte, unsere Trübsal oder unsere Bedrängnis, bewirkt im Übermaß, bis zum Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns. Ich weiß nicht, ob der Apostel irgendwo sonst gewaltigere Worte gebraucht, vielleicht am Ende von Epheser 3, wenn er davon spricht, was Gott für uns tut, aber hier spricht er auch von diesem. Aber jetzt sollten wir eigentlich, und das wäre jetzt eine Hausaufgabe für uns, jetzt sollten wir eigentlich die Texte heranziehen, und ein Text ist der, der uns in Kapitel 6 begegnet, also im übernächsten Kapitel. Es gibt noch andere Texte, in welchen Paulus von seinen Leiden spricht. Er listet sie auf. Furchtbare Leiden. Einen Tag und eine Nacht zum Beispiel auf hoher See, auf der Tiefe. Kannst du dir das vorstellen? Außerhalb eines Schiffes. Vielleicht sich festhalten an irgendeinem Rest von einem Wrack. 24 Stunden wartend auf Rettung. Das hat er erlebt. Er hat Banditen erlebt. Dreimal war es wohl, wo er die 40 weniger 1, die Israeliten durften nicht mehr als 40 Mal mit der Peitsche strafen. Um sicher zu gehen, haben sie nur 39 gezählt, damit sie innerhalb der Grenze blieben, falls sie sich verzählt hätten. Die 40 weniger 1 hat er bekommen, mehrere Male. Das hat er über sich ergehen lassen, ein Unschuldiger. Er listet die Leiden auf. Und jetzt passen wir auf. Alles das, er ist auch gesteinigt worden. Er schreibt an Timotheus, du weißt, was ich da erlitten habe. Und alles das nennt er hier mit einem Wort, das Leichte. Das ist leicht. Im Vergleich. Gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Und diese wird jetzt, während wir hier leben, entwickelt. Und jetzt braucht er das Wort Übermaß zweimal. Wenn er von der Entwicklung spricht und wenn er vom Endmaß spricht. Im Übermaß wird jetzt Herrlichkeit entwickelt. Wir leiden hier, aber in weit schnellerem Tempo, im übermäßigen Tempo, entwickelt sich dort jetzt schon Herrlichkeit. Bis wo? Bis zu einem Maß, das übermäßig ist. An Herrlichkeit und im Vergleich mit der Herrlichkeit. Und Paulus ist jetzt dort, ist schon lange jetzt dort gewesen. Und er wird heute immer noch sagen, das war leicht. Aber wir sehen nur den engen Horizont, nicht wahr? Wie die kleinen Kinder. Und wir benehmen uns so, kindisch, im Verhältnis zu dem, was auf uns zukommt. Gott gebe uns klare Augen, schenke uns offene Augen für diese Zukunft. Missionare haben manchmal erzählt von einer Suche nach einem Wort in der einheimischen Sprache für Glauben. Und sie haben sich manchmal schwer getan, ein solches Wort zu finden. Und solche Geschichten sind sehr interessant. welche Wörter man dann gefunden hat. In einem, ich denke, es war auf einer Insel, in einem der Ozeane, fand man das Wort darin, dass es hieß, durch den Horizont zu schauen. Man sieht weiter als nur die Grenze dessen, was uns umgibt. Gott schenke uns offene Augen, die über den Horizont hinaus sehen können. Dieses Vertrauen, dass der Herr Jesus eine Herrlichkeit für uns bereithält, die wir gar nicht verdient haben. Es wird alles Gnade sein, von Anfang bis Ende. Die Erlösung, die Kraft, ihm zu dienen und dann der Lohn. Alles ist Gnade. In Jesaja 54 lesen wir von dem Los der Knechte des Herrn, nachdem in Jesaja 53 vom Los des Knechtes des Herrn die Rede war, von der Kreuzigung unseres Herrn. Am Ende von Kapitel 13 ist die Rede davon, dass dieser Gekreuzigte, dieser Bestrafte Frucht trägt, dass viele zur Kenntnis kommen der Barmherzigkeit Gottes. Und was ihr Los ist, das wird in Kapitel 54 beschrieben. Ein herrliches Kapitel. Und es endet ungefähr so: Und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht der Herr. Nachdem wir ein Leben lang dem Herrn gedient haben und vielleicht auch für ihn gelitten haben, heißt es, alles aus Gnaden. Alles ist aus Gnaden. Die Gerechtigkeit, irgendetwas Gutes, das da ist, das ist alles vom Herrn. Und jetzt möchte ich noch eine Stelle lesen aus dem Alten Testament. Und sie befindet sich in einem Psalmwort, Psalm 92. Es lohnt sich, diese Stelle uns vorzuhalten. Es sind die Verse 13 bis 16 dort. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die, die gepflanzt sind im Hause Jahwes, im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch, zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Wunderbar, wunderbar. Noch im Alter, nachdem man so viel erlebt hat, kann man bezeugen, es war immer richtig so. Der Herr war immer richtig. Nie krumm, nie falsch, nie verkehrt, nie böse, nie ungut. Er war immer gerecht in allen seinen Wegen. Wenn man im Alter das bezeugen kann, dann darf man Frucht tragen zur Ehre des Herrn. Mein Fels kann man bezeugen und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Er ist unser Fels. Also, wenn der äußere Mensch abgebaut wird, kann der innere zunehmen, erneuert werden. Das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis bewirkt im Übermaß, bis zum Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns. In den Versen 18 bis in Kapitel 5 hinein spricht er vom Kommenden, auf das er sieht. Und dieses beschreibt er etwas näher. Das möchte ich noch zum Schluss besprechen. Auf welches Kommende wir schauen, das macht er hier deutlich. Entschuldigung. Die wir nicht auf das schauen, das man sieht, sondern auf das, das man nicht sieht. Diese Welt ist eine sichtbare, eine greifbare. Man lebt mit 5 Sinnen in ihr. Mit diesen 5 Sinnen nimmt man sie wahr. Aber die nächste Welt, die andere, hinter dem Vorhang gleichsam, die ist nicht abhängig vom Materiellen, von fünf Sinnen und so weiter. Da hat man einen anderen Sinn. Auf die schauen wir, die da kommt, die ist auf der anderen Seite schon jetzt da. Wir sehen auf das, das man nicht sieht. Denn das, das man sieht, ist zeitlich. Aber das, das man nicht sieht, ist ewig. Warum schauen wir auf dieses Ewige, das nicht vergeht? Der äußere Mensch, der vergeht. Die Umwelt unseres Körpers vergeht. Aber wir schauen auf etwas, das nicht vergeht. Und das führt ihn dazu, von einem Haus zu sprechen, das unserem Körper, der ja abgebaut wird, gegenübersteht. Früher oder später wird dieser Körper ganz abgebaut. Aber wenn wir auf das schauen, das ewig ist, was ist das denn gegenüber diesem Vergänglichen? Jetzt wird er von zweierlei Haus sprechen. Kapitel 5, Vers 1. Kapitel 5 beginnt nicht mit einem neuen Satz, sondern ist die Fortsetzung von Kapitel 4, Vers 18. Und er spricht dort zuerst von einer neuen Heimat. Denn wir wissen, dass wenn unsere Erdenwohnung, ein Zelt, abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, eine Wohnung nicht mit Händen gemacht, eine ewige in den Himmeln. Wir wohnen jetzt in einem Haus. Der Körper wird verschieden bezeichnet oder mit verschiedenen Bildern verglichen. Einmal ist er ein Gefäß, das nächste Mal ein Zelt oder ein Haus. Verschiedene Bilder. Hier in diesem Leben ist unser Körper unsere Wohnung. Wir leben in ihm. Der eigentliche Mensch ist ein Unsichtbarer. Eigentlich sehen wir einander heute Abend überhaupt nicht. Eheleute bekommen einander nie zu sehen. Sie leben in vollkommener Blindheit einander gegenüber. Sie sehen nur das Gehäuse, die Wohnung, in der ihr Partner lebt. Glücklicherweise ist diese Wohnung wie ein Zelt, das plastisch ist, sodass der Geist sich irgendwie bemerkbar machen kann, akustisch und auch sichtbar, durch diese Wohnung hindurch. Und so können wir kommunizieren, einigermaßen. Aber es bleibt immer ein Geheimnis hinter diesem Vorhang. Wie gut wir auch jemanden kennen mögen mit den Jahren, er bleibt für uns immer noch ein Individuum, in das wir nicht ganz hineinschauen können. Das ist wegen des Hauses, in dem wir wohnen. Und das ist seit dem Sündenfall offenbar so. Als Adam und Eva merkten, es war mit einmal eine Hülle, eine Wand zwischen ihnen. Vorher hatten sie einander gesehen, offenbar, wie sie wirklich waren, dem Geiste nach. Und der Körper war für sie offenbar kein Hindernis, einander zu sehen. Aber jetzt war der Körper dazwischen und die Augen blieben an der Oberfläche der Person stehen. Und das führte dann zu der weiteren Geschichte. Und das ist so geblieben. Wir haben jetzt eine zweite Wohnung, mit der wir uns umgeben, die Kleider. Aber unsere eigentliche Wohnung ist unser Körper. Aber dieser Körper wird abgebaut. Und was dann? Dann, sagt Paulus, haben wir immer noch eine Wohnung. Wir werden nie ohne Wohnung sein. Und diese neue Wohnung ist der Himmel. Wir kommen dort an als Geister. Dieser Geist hat in meinem Körper, in unserem Körper gewohnt. Dort wird er mit anderen Geistern wohnen, in den himmlischen Räumen. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 2, im Hause meines Vaters hat es viele Wohnungen. Da ist Platz für jedermann. Da war Platz für alle alttestamentlichen Gläubigen Und da war Platz für alle neutestamentlichen Gläubigen, die dann da waren und die noch kommen sollten. Und es sind seitdem Millionen, Milliarden von Gläubigen. Die werden alle Platz haben. Aber zunächst kommen wir dort an als Geister. Und wir sind in einer Versammlung von Geistern. Hebräer Kapitel 12. Das ist unsere neue Heimat und wir werden im Herrn sein, beim Herrn sein, alle Zeit. Doch ist das nicht unser letzter Zustand. Paulus sagt, trotz dessen, dass wir diese Hoffnung haben, seufzen wir, während wir in diesem Körper sind, immer noch. Nicht nur, weil wir noch nicht in jener Wohnung sind, im Himmel, sondern weil noch nachdem wir dort angekommen sind, etwas auf uns zukommt. Und das ist das, wovon er schon in Kapitel 4 gesprochen hatte, die Auferweckung von den Toten. Wobei wir dann noch ein Haus bekommen, einen neuen Körper. Die, die entrückt werden, die werden verwandelt. Die bekommen ihren neuen Körper per Verwandlung, durch die Verwandlung. Die, die von den Toten auferstehen, die bekommen einen neuen Körper geschenkt, den Gott schafft. Aber der Körper wird derselbe sein, ob wir Entrückte sind oder Auferstandene sein werden. Und dann ist wieder ein Ziel erreicht. Das Ziel, beim Herrn zu sein, ist noch nicht das Letzte. Denn Jesus kommt wieder und holt die ab, die dann noch leben, und bringt die mit sich, die uns vorangegangen sind und dort als Geister sind. Die bringt er mit sich und sie werden ihren auferstandenen Körper bekommen. Und dann sind wir alle zusammen beim Herrn. Und das ist das, worauf wir Ausschau halten, sagt Paulus. Aber inzwischen, wo wir noch nicht daheim sind beim Herrn, leben wir hier in der Fremde. Und was machen wir dabei? Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, das schreibt er in Kapitel 5, einfach dem Herrn wohlzugefallen. Dazu hat er uns geschaffen. Dazu sind wir da als Zweige am Weinstock. Wozu hat man die Reben? Damit sie Trauben tragen. Und die Trauben genießt man in dieser oder in einer anderen Form. Der Winzer, der Weingärtner, will ja Freude haben an seiner Frucht. Deshalb pflegt er die Reben, damit sie viel Frucht bringen, damit er mehr Freude an ihnen hat. Jesus sagt, mein Vater ist der Winzer, der Weingärtner. Ihm gehören die Reben. Der ganze Weingarten gehört ihm. Und wir sind nun als seine Zweige, er ist der Weinstock und wir sind die Zweige an diesem Weinstock. Und wir tragen jetzt seine Frucht, nicht unsere. Die Zweige am Weinstock sind nur dazu da, die Frucht zu tragen, die vom Weinstock kommt. Der Saft kommt vom Weinstock, nicht von den Zweigen. Er geht durch die Zweige hindurch zu den Trauben. Wir tragen sie, aber er ist der Ursprung. Daran erinnere ich den Herrn immer wieder, wenn ich an meine Schwachheit denke. Herr, du bist der Weinstock, nicht ich. Die Kraft ist deine. Alles, was es braucht, ist dein. Ich will für dich Frucht tragen. Das dürfen wir alle sagen. Wir sind dazu da, um dem Herrn Freude zu machen. Nicht uns selbst, sagt Paulus in Römer Kapitel 15, sondern wir sind dazu da, um Gott zu gefallen, auf irgendeine Weise. Deshalb, weil wir den Herrn lieben, forschen wir auch in der Schrift, um herauszubekommen, was macht dem Herrn Freude. Und wenn du siehst in der Bibel, was dem Herrn Freude macht, im Alten oder im Neuen Testament, überall, es ist alles Gottes Wort, dann notiere dir das. Und dann sorge dafür, dass das dann entfaltet wird in deinem Leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier, während wir in der Fremde sind, das heißt, in Bezug auf den Himmel sind wir in der Fremde, hier wollen wir uns bewähren, indem wir einfach dem Herrn Freude machen. Nach seiner Führung, unter seiner Führung. Wenn wir im Himmel sind, da gebraucht der Paulus denselben Ausdruck, dann werden wir wieder in der Fremde sein. Aber in Bezug auf das Irdische. Der Körper wird zurückgelassen sein, der Alte. Wir sind dann von ihm in der Fremde. Wir waren in ihm zu Hause. Aber jetzt sind wir in der Fremde. In einem anderen Land gleichsam, im Himmel, im anderen Körper. Also auf diese Zweiseitigkeit bespricht er in den ersten Versen von Kapitel 5. Das ist unsere Hoffnung und die hält der Apostel uns vor. Ich denke, mit diesen Gedanken können wir in die weitere Zukunft hineingehen, bis Jesus kommt. Das kann uns hindurchtragen. Diese Hoffnung, die durch den Glauben getragen wird, durch den Heiligen Geist belebt wird, die darf uns hindurchtragen, bis der Herr uns ruft, früher oder später, spätestens mit der Entrückung. Darf ich fragen, ob du dabei sein wirst? Wir wollen wieder den Abend abschließen mit Gebet. Wollen wir dem Herrn danken für sein Wort, für den Herrn Jesus, für den Heiligen Geist, für unsere Hoffnung und auch einige Bitten, wenn wir sie haben, anschließen. Wir stehen dazu auf.